In der heutigen Folge werten wir die letzten turbulenten Tage am Aktienmarkt ein, werfen einen Blick auf die schlechten Quartalzahlen und den desaströsen Ausblick von Intel.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 6.28.24, starten wir mit einem Rückblick auf die vergangene Börsenwoche. Ja, und Lukas, was soll man sagen? Also wenn wir in den letzten Folgen hin und wieder mal von schlechteren Tagen gesprochen haben, setzen die vor allem letzten drei Handelstage nochmal deutlich einen obendrauf. Über die Gründe, genau, kommen wir im Laufe der Folge zu sprechen. Ja, und daher wird der Rückblick, denke ich, aufgrund der aktuellen Entwicklung geschuldet, sehr wahrscheinlich eher mal ein bisschen länger als normal. Im Mittelteil werden wir versuchen, die Zeit ein bisschen reinzuholen, mal schauen, ob uns das gelingt.
Aber nun rein. Bei der aktuellen Berichtssaison auch nicht ganz so einfach.
Ja, schauen wir, genau. Aber nun rein in den Rückblick. Ich starte jeweils wie gewohnt mit dem Blick auf die vergangene Woche. Anschließend dann die Entwicklung des gestrigen Montags. Also der DAX verlor auf Wochenbasis 3,17%. Wie gesagt, Gründe zeigen wir gleich auf. Auch am gestrigen Montag ging die Talfahrt dann weiter. Zwischenzeitlich fiel der DAX weitere 2%, ehe er sich dann zum Börsenschluss ein Stück weit berappelte. Ja, der DAX steht jetzt auf dem Niveau von Februar bei einem Jahresplus von 3,67%. Der S&P 500 schloss mit einem Wochenergebnis von minus 1,85%, um dann gestern nochmal 3% nachzugeben. Und dennoch auf Jahressicht, ich glaube auch da ein bisschen Beruhigung, auf Jahressicht liegt der S&P 500 immer noch bei 8% im Plus. Der technologielastige Nasdaq schloss bei 2,87% im Minus auf Wochenbasis. Gestern dann mit weiteren circa 3,5% im Minus. Dort die aktuelle Jahresperformance bei 6,35%. Und hier ist der Abstand vom Top schon relativ groß nach unten. Ja, und zwangsläufig müssen wir dann auch nochmal Richtung Asien schauen. Der japanische Nikkei hat ebenfalls ganz schwache Tage hinter sich. Dies liegt unter anderem daran, dass die japanische Notenbank trotz sich eintrübender Konjunktur Zinserhöhung vollzogen hat. Ja, und man nun auch aus dieser Negativzinszeit ist. Und dementsprechend wurde der Yen stärker, was wiederum für die Exportnation Japan nicht förderlich ist.
Ja, und ebenfalls eine große Rolle gespielt haben die sogenannten Carry Trades. Ja, was steckt dahinter? Dadurch, dass in Japan der Zins tatsächlich in der letzten Zeit und auch eigentlich immer noch viel geringer war oder ist als in anderen volkswirtschaftlichen Regionen, wurden Gelder halt häufig in der japanischen Währung Yen aufgenommen und dann damit beispielsweise in Aktien zu investieren in einer anderen Währung. Und dadurch, dass der Yen, und du sagtest es gerade schon, stärker geworden ist, müssen Anleger jetzt natürlich mehr US-Dollar haben, um den entsprechenden Kredit wieder zurückzuzahlen. Und um dafür Liquidität zu schaffen, werden halt Anlagen halt dementsprechend in US-Dollar verkauft, was dann natürlich dazu führt, dass irgendwie alles fällt, was auch eine große Rolle in den letzten Tagen gespielt hat. Weil auch, man sieht das in Krypto, Krypto ist auch sehr stark gefallen, auch eine Asset-Klasse, die man da natürlich dann entsprechend kaufen kann.
Genau, Thema Kryptos komme ich gleich dann im Weiteren nochmal drauf zu sprechen. Aber genau diese Themen hatten dann zur Folge, dass der gestrige Montag im Nikkei der schwächste Handelstag seit 1987 war und die letzten zwei Handelstage die schlechtesten der Börsengeschichte Japans dann auch waren. Ja, wenn mein Chart mir gerade die richtige Performance anzeigt, ich glaube die letzten zwei Tage circa irgendwie 18-19% im Minus, also schon extrem, was da passiert ist.
Das für die, ich glaube, drittgrößte Volkswirtschaft.
Wenn du dir da so sicher bist.
Ah, ich gucke lieber in der Parallelnummer nach.
Ja, aber nach den ganzen Horrornachrichten, der Blick auf die heutigen Stände nimmt dann doch ein bisschen Druck raus. Also heute sieht es dann vorbörslich in den USA schon sehr versöhnlich aus. Auch der Start in Deutschland, in Europa sieht wieder gut aus und von daher nimmt das Ganze ein Stück weit Druck vom Kessel.
Japan, aber Lukas, auf Platz 3.
Ja, guck mal, perfekt. Lukas, du kommst dann nochmal zu weiteren Gründen, warum, weshalb dann in der letzten Woche dann oder die letzten Tage dann vor allem so volatil waren.
Ja, genau. Volkswirtschaft ging jetzt eigentlich so am Mittwoch los mit der Inflation hier in Deutschland. Hier gab es ja tendenziell eher negative Nachrichten. Die Inflation stieg überraschend auf 2,3% an. Erwartet waren 2,2%. Besonders im Dienstleistungssektor wurde es tatsächlich deutlich teurer. Allerdings auf der anderen Seite bei den Energiepreisen wurde es dann doch ein bisschen günstiger. Reaktionen an den Märkten. Der DAX blieb tatsächlich eher trendlos und die Meldung rückte so ein bisschen in den Hintergrund. Relevanter war am Mittwoch dann tatsächlich so ein bisschen die FED-Sitzung, die ebenfalls stattfand. Und ja, eine Zinssenkung war eigentlich schon im Vorhinein nicht erwartet worden und genauso kam es dann auch. Es wird weiterhin auf die Entwicklung der Inflation geschaut und die Märkte rechnen weiterhin und es ist auch schon eigentlich fast eingepreist mit der ersten Zinssenkung im September. Ja, und am Freitag kam es dann eigentlich knüppeldick. Der Arbeitsmarkt wurde veröffentlicht und hier waren Bad News dann ausnahmsweise auch mal Bad News. Die Arbeitslosenzahl in den USA ist erneut angestiegen und auch wenn wir uns hier noch in einer Vollbeschäftigung befinden, ist die Entwicklung in den letzten Zeit eher negativ.
Zum Thema Bad News sind dann Bad News, das ist dann schon ein bisschen anders als im Vergleich zum laufenden Jahr, weil da waren Bad News meist Good News, heißt man hat die Zinssenkungsfantasie gespielt, ne?
Ja, ganz genau. Also die Veröffentlichung hat in der Vergangenheit immer zu Zinssenkungsfantasie geführt und damit halt entsprechend auch zu Kursgewinnen. Und Freitag war die Sorge dann um die wirtschaftliche Schwäche deutlich größer als die Zinssenkungsfantasie und führte dann natürlich auch so ein bisschen dazu, dass die erste Verkaufsrunde losging. Und ja, so viel erstmal an den volkswirtschaftlichen Themen. In Kürze zusammengefasst.
Genau.
Aber ich denke, soll es zum Rückblick.
Ja, fast. Ich habe tatsächlich noch so ein, zwei weitere Gründe, die ich nochmal hier notiert habe, weil der Markt ja dann doch schon sehr, sehr volatil war, um einfach da nochmal die Hintergründe zu liefern. Also Konjunktursorgen hattest du gerade genannt.
Ja.
Der Markt hofft natürlich oder man ist sich nicht ganz sicher, hätte Paul gegebenenfalls schon die ersten Zinssenkungen jetzt antreiben müssen.
Mhm.
Und genau das wird gerade so ein Stück weit gespielt. Wird es dann im September nicht dann auch zu spät sein? Da müssen wir es dann
wieder
abwarten.
Wird die Zinssenkung vielleicht etwas höher als bisher angenommen?
Genau, schauen wir. Ne? Dann Thema Warren Buffett hat Apple-Bestände verkauft. Da gehst du gleich nochmal tiefer drauf ein. Ein weiterer Grund liegt dann tatsächlich mal bei Nvidia. Nvidias neuer Chip Blackwell enthält einen Designfehler, welcher dafür sorgt, dass die Auslieferungen sich um circa drei Monate verzögern werden. Implikation dann natürlich unmittelbar und sofort auf den gesamten Chip- und KI-Bereich. Und zu guter bzw. unguter Letzt die geopolitischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran. Ja, dort nimmt der Druck dann leider auch nicht ab. Ja, das sind so die Themen, die große Gemengelage, also vielfältige Gründe, die dann für die aktuelle Unsicherheit auch am Markt sorgen. Und dennoch sollte man auch hier betonen, als Anleger sollte man in diesen Marktphasen, glaube ich, dann einigermaßen cool bleiben, besonnen reagieren. Und solche Phasen bringen dann auch immer wieder Chancen mit sich, ohne zu wissen, wann mögliche Tiefs dann auch tatsächlich erreicht werden. Also Investments in Aktien bzw. am Kapitalmarkt sind einfach Mittel- bis Langfrist-Investments, wo diese Marktphasen dann auch immer mal wieder auftreten können. Und wie gesagt, so entstehen dann auch immer wieder Chancen, wo zum Beispiel Sparpläne dann ihren Effekt dann auch ausspielen können.
Ja. Jetzt kommt die Volatilität, die halt in den letzten Phase immer irgendwie beraten oder angesprochen wurde und jetzt merkt man sie dann halt auch mal.
Genau so ist es, ja. Aber das soll es dann wirklich zu der aktuellen Situation im Speziellen gewesen sein. Wir runden jetzt den Wochenrückblick ab. Wir kommen wie gewohnt dann erst zu den Zinsen. Die 10-jährige Bundesanleihe ist in der letzten Woche relativ deutlich gefallen und liegt bei 2,18%. Zwischenzeitlich lag die Bundesanleihe, die 10-jährige, schon bei 2,07%. Und dort sieht man dann auch ein Stück weit die Flucht in Sicherheit. Und auch die Treasuries aus den USA sind stark zurückgekommen und liegen bei aktuell 3,83%, zwischenzeitlich schon unter 3,7% gewesen. Das liegt auch daran, dass mittlerweile aufgrund der Geschehnisse, wir haben es gerade schon mehrfach erwähnt, wieder deutliche Zinssenkungen für dieses Jahr eingepreist werden und vielleicht aber auch schon wieder irrational viel in dem Bereich eingepreist wird. Zum Gold. Gold konnte in der letzten Woche dann 2,73% zulegen. Ja, ein weiterer Baustein, der bei der Asset Allocation, also neben der Anleihenseite, gegen den schwachen Aktienmarkt dann dagegenhalten konnte. Abschließend schauen wir auf den Bitcoin. Dieser verlor auf Wochenbasis, du hast es gerade schon genannt, 5,85%, nur um dann am Wochenende bzw. gestern nochmal deutlichst nachzugeben.
Ja.
Also zwischenzeitlich fiel der Bitcoin unter $50,000, steht aktuell zumindest mal irgendwie vor einer Stunde bei ca. $55,000. Aber das soll es dann, glaube ich, wirklich auch mit dem Rückblick gewesen sein, der dieses Mal, ich habe fast schon antizipiert, ein bisschen länger war, aber aufgrund der Vielzahl an Themen, glaube ich, hoffentlich nicht unspannend war an der Stelle. Lukas, du kommst im Mittelblock dann auf das wertvollste Unternehmen der Welt zu sprechen.
Ist es noch so, das Wertvollste?
Es ist so, ja.
Ist ja immer wieder mal ein Wechsel. Ja, wir sprechen nicht über Nvidia, sondern über Apple. Und Apple gehört tatsächlich zu den Unternehmen, die letzte Woche Zahlen gemeldet haben. Eins von vielen. Und grundsätzlich waren diese auch ausnahmsweise mal zufriedenstellend. Und das in einem Markt, in dem eigentlich fast alles rot war am Freitag, war Apple einer der wenigen, die dann halt grün waren. Und im Detail, Apple übertraf tatsächlich eigentlich fast alle Erwartungen und auch der Ausblick war zufriedenstellend. Nicht ganz so zufriedenstellend war dann die Nachricht am Wochenende. Und René, du hast es gerade schon gesagt, unsere Börsenlegende Warren Buffett hat da eine Nachricht mal rausgegeben im Rahmen seiner Quartalszahlenmeldung. Und zwar hat er die Hälfte seiner, oder knapp die Hälfte, es waren circa 49%, seiner Apple-Aktien in der letzten Zeit verkauft hat. Und insgesamt waren es 390 Millionen Aktien. Und neben Apple verkaufte er auch noch weitere Werte, unter anderem dann Bank of America, welches die zweitgrößte Position im Depot war.
Kommst du noch darauf zu sprechen, wie viel Cash er erzählt?
Ja, das kommt jetzt. In Zahlen ausgedrückt, René, wurden Aktien insgesamt im Wert von 75,5 Milliarden US-Dollar verkauft und damit erhöhte er die Cash-Reserve auf 276,9 Milliarden US-Dollar. Und als ich das hier aufgeschrieben habe, dachte ich mir, ich runde das mal und sage etwas über 276 Milliarden, dachte dann aber, die 900 Millionen US-Dollar unterschlage ich mal nicht und nenne die genaue Zahl. Und ja, was hier allerdings auch nochmal festzuhalten ist, ist die Tatsache, dass Apple auch weiterhin mit Abstand die größte Position in seinem Depot ist und immer noch doppelt so hoch gewichtet ist wie die zweitgrößte Position, also Bank of America.
Immer noch 2,7% hält er immer noch an Apple, Berkshire Hathaway.
Vom gesamten Apple-Wert, ja. 2,7%. Kann gut sein, ja. Ja. Ja, und außerdem gemeldet, also so viel erstmal zu Apple, wir wollten es ja ein bisschen kürzer fassen, gemeldet haben nämlich auch einige weitere, also um mal ein paar zu nennen, Microsoft, Amazon, PayPal, Meta, also Facebook, AMD, Boeing, McDonald's, Crocs. Und bevor ich jetzt alles aufzähle und das dann A, viel zu langweilig wird und B, wahrscheinlich auch viel zu lang, hat auch Intel die Zahlen gemeldet und darauf gehst du jetzt ein.
So ist es, genau. Wir bleiben im IT-Sektor. Intel hatte vor ein, zwei Folgen schon mal angesprochen, als der Semiconductor-Bereich rund um die Aussagen von Donald Trump relativ stark gefallen ist. Intel jedoch aufgrund seiner eigenen Chipfabriken gegen den Trend gewonnen hat. Ja, und davon ist man nun meilenweit entfernt. Im Zuge eines wirklich schlechten Marktes hat Intel sogar überproportional verloren und das hat logischerweise Gründe. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren schlecht. Der Umsatz sank um 1% auf Jahressicht auf 12,8 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge blieb deutlich unter Erwartung. Gleiches gilt für den Gewinn je Aktie und der operative Cashflow fiel um 56% auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Aber vor allem der Ausblick schockt die Anleger. Dort wurden die Erwartungen des Marktes deutlich verfehlt. Das Ergebnis je Aktie wird mit einem Verlust von 3 Cent avisiert. Der Markt hat mit einem Plus von 30 Cent gerechnet, also schon echt ein starkes Stück. Und der CEO Gelsinger nannte ein ganzes Bündel von aktuellen und künftigen Belastungsfaktoren. Die Nachfrage nach den traditionellen Server ohne direkten KI-Bezug viel schwächer als erwartet aus. Zudem ist der Konzern bei einigen Produkten laut eigener Aussage derzeit nicht wettbewerbsfähig und muss deshalb Preiszugeständnisse machen. Das ist natürlich schon eine Aussage, die allerhand ist. Und negativ wird zudem bewertet, dass Intel immer noch einen Großteil der Wafer zukaufen muss, unter anderem von Taiwan Semiconductor, was sich angesichts der steigenden Preise ebenfalls negativ auswirkt. Und der CEO kündigte an, dass ab dem Jahr 2026 ein substanzieller Anteil der Prozessoren wieder von Intel gefertigt wird. Und bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Und Intel hat in den letzten Jahren ja schon einige Prognosen einkassieren müssen. Und mit Blick nach vorne wird es mit Sicherheit nicht einfacher. Zusätzlich muss man noch, also die Horrornachrichten hören ja gar nicht auf, wurde die Auflage eines Kostensenkungsprogramms angekündigt. Es fallen mehr als 15% der Belegschaft, rund 20.000 Beschäftigte zum Opfer. 10 Milliarden US-Dollar sollen insgesamt eingespart werden. Die Sachinvestitionsbudgets für die Jahre 2024, 2025 werden deutlich gesenkt. Und was den Anlegern natürlich überhaupt nicht geschmeckt hat und den Ernst der Lage aus meiner Sicht dann auch zeigt, dass die Dividendenzahlung ab dem vierten Quartal gestrichen wird. Also insgesamt wirklich harter Tobak. Ja, und viele Anleger haben dann tatsächlich die Flinte ins Korn geworfen. Die Intel-Aktie verlor alleine am Freitag 26% an Wert. Das entspricht circa 30 Milliarden US-Dollar Market Cap. Im laufenden Jahr steht die Aktie bei knapp minus 60%. Die DZ-Bank reduziert in diesem Zuge ihr Fair Value von 34 auf 20 US-Dollar und verändert das Votum, das Kauf- bzw. Halten-Votum von Halten auf Verkaufen und sieht einen langen, steinigen Weg zurück in die Erfolgsspur. Ne? Aber das soll es dann zu Intel auch schon wieder gewesen sein.
Da hat man dann bei dem Kursrutsch nicht das Haar in der Suppe gesucht, sondern
ja, das war schon
ausnahmsweise
extrem.
Mal berechtigt auch irgendwie.
Das ist so. Mal schauen, wie es da nach vorne hin weitergeht. Aber Lukas, du hast bessere und schöne Infos mit im Gepäck.
Genau. Ja, regionales Thema und ich habe zwei Themen, die beide auch mit unserem Haus zu tun haben. Allerdings ist auch ein Thema wahrscheinlich in den restlichen Teilen von Deutschland präsent. Und zwar zum einen geht es darum, und eventuell haben Sie es schon auf unserer Internetseite oder auch an den Geldautomaten gesehen, die Fusion mit der Volksbank Südmünsterland Mitte wurde in der letzten Woche zum 1. August juristisch vollzogen und wir heißen jetzt offiziell Volksbank Westmünsterland EG. Und zum Zweiten, und die Wünsche richten wir mal an alle, die hiervon auch irgendwo betroffen sind, wünschen allen Azubis, insbesondere auch unseren Azubis, einen guten Start ins Berufsleben beziehungsweise auch in die neue Herausforderung. Und wir hier bei uns im Hause dürfen tatsächlich 25 neue Azubis begrüßen.
Ja, guten Start euch und auch da das Angebot. Meldet euch mal gerne bei uns, sind da immer offen.
Genau.
Ja.
Kommen wir zum Ausblick, der wahrscheinlich nochmal mindestens genauso knackig wird wie der Rückblick.
Ja, stimmt, von der volkswirtschaftlichen Seite her dann eher ein bisschen ruhiger. Also da haben wir in der letzten Woche natürlich extrem viel schon gesehen und gelesen und gehört. Hoffentlich wird es diese Woche auch mal ein bisschen ruhiger. Wir haben die Handelsbilanz in China am Mittwoch. Wir haben Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA am Donnerstag, die bekannt gegeben werden. Und Verbraucherpreise wiederum am Freitag in China oder aus China. Aber das sollten alles soweit hoffentlich dann Punkte sein, die den Markt dann nicht mehr so umtreiben wie jetzt in der vergangenen Woche. Auf der Unternehmensseite ist es dann, wie du es schon sagst, ein bisschen voller.
Knackig.
Knackig. Bayer, ich habe es gerade mit einem Auge gelesen, hat gerade Jahresziele bestätigt, also die waren heute schon dran. Heute ist weiterhin Fraport, Zalando dran mit Zahlenbekanntgabe. Morgen dann, ich gehe mal durch, die Commerzbank, Novo Nordisk als wertvollstes Unternehmen in Europa. Puma, Siemens Energy, Sony, Walt Disney. Am Donnerstag die Allianz, Deutsche Telekom, Eli Lilly, Rheinmetall, Siemens und am Freitag mit unter anderem Bechtle. Also auch da werden wir wieder genug Stoff haben für die
Folge. Man merkt, jetzt ist Deutschland dran.
Ja, genau, richtig. Also wir haben den Peak, glaube ich, erreicht in der Berichtssaison. Jetzt wird es dann langsam, aber sicher ein bisschen ruhiger und das bleibt uns allen zu wünschen, dass wir da jetzt in ruhigeres Fahrwasser kommen und die Börsen dann auch wieder so arbeiten, wie wir es dann jetzt heute Morgen auch sehen. Und von daher, ja, danke fürs Zuhören.
Danke.
Und ja, abonnieren Sie uns weiter gerne fleißig, empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.